Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir sprechen über Fragen, die uns gerade bewegen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, österreichweit aktive Jugendorganisation und gemeinsam arbeiten wir an einer starken Linken in Österreich. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Draußen stürmt es gerade total und ich schaue gerade besorgt auf all die hübschen Pflanzen, die ich gerade erst eingesetzt habe und ich hoffe, sie werden nicht von diesem seltsamen Frühling dahingerichtet. Umso besser, dass gleich die beste Ablenkung bevorsteht, nämlich unsere heutige Podcast-Folge. In der dreht sich alles um die Wahl in Spanien und damit auch um Podemos. Vor knapp 2 Wochen hat die spanische Hauptstadt Madrid ihr Regionalparlament gewählt. Das Ergebnis war ein Erdrutschsieg für die konservative Partei Partido Popular, PP, der auch dem amtierenden Bürgermeisterin angehört. Die Sozialdemokratinnen, die den Regierungschef auf Bundesebene stellen, die haben hingegen massiv verloren. Für die Linke war die Wahl gleich aus mehreren Gründen enorm relevant. Zum einen ist die Linkspartei Podemos Juniorpartner in der sozialdemokratischen Nationalregierung, die jetzt durch die herbe Niederlage wohl massiv geschwächt ist. Zum anderen ist der Parteichef und Mitbegründer von Podemos, Pablo Iglesias, extra für die Wahl von seinem Amt als stellvertretender Ministerpräsident zurückgetreten, um als Spitzenkandidat anzutreten in Madrid. Nach der Wahl hat er dann sofort verkündet, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen. Damit verlässt einer der einflussreichsten und erfolgreichsten europäischen Linken des letzten Jahrzehnts die politische Bühne. Wir wollen daher in dieser Folge nicht nur versuchen, die Wahl in Madrid politisch einzuordnen, sondern auch den Weg und das politische Projekt von Podemos nachzuzeichnen, um zu sehen, was wir als Linke aus diesen Erfahrungen lernen können. Dafür ist heute Marcel Andreu zu Gast. Er ist mit dabei im Bildungsarbeitsteam der Jungen Linken. Er arbeitet mit dem Team der Morgenpost. Die sorgen dafür, dass wir jeden Montag brandaktuelle Schlagzeilen und Analysen auf unsere Telegram-Channels bekommen. Er ist Mitglied der Jungen Linken Leopoldstadt und ihr kennt ihn vielleicht auch schon, weil er schon mal zu Gast war, um Bilanz zu ziehen über ein Jahr Türkis-Grün. Lieber Marcel, freut mich total, dass du heute da bist.
Ich freue mich auch, wieder dabei zu sein.
Du, die Wahl in Madrid, die hat ja einiges umgeworfen. Magst du vielleicht kurz die Ausgangsbedingungen der Wahl und das Ergebnis zusammenfassen?
Also, dass diese Wahlen überhaupt stattgefunden haben, hat seine Ursache in einem Machtspiel im Grunde der regierenden konservativen Volkspartei PP. Die führt im Bundesland Madrid seit 1995 schon ununterbrochen die Regierung an, seit der letzten Wahl 2019 allerdings in einer Minderheitsregierung mit der liberalen Partei Ciudadanos. Und die konservative Ministerpräsidentin Isabel Díaz Ayuso hat sich auch von den Abgeordneten der rechtsextremen Partei Vox wählen lassen, im Gegenzug für ein inhaltliches Entgegenkommen. Und dass Díaz Ayuso jetzt vorgezogene Neuwahlen ausgerufen hat, die eben jetzt gerade stattgefunden haben, hat seinen Auslöser eigentlich in den politischen Ereignissen in einem ganz anderen Bundesland, nämlich Murcia. Auch dort hat es eine Regierung aus PP und Ciudadanos gegeben. Die Ciudadanos haben aber ein Misstrauensvotum gegen den Regierungschef der PP angekündigt, aufgrund von Korruptionsskandalen, die für die PP sehr typisch sind und einen großen Teil ihrer politischen Tätigkeit ausmachen. Dieses Misstrauensvotum hätte eigentlich gemeinsam mit der sozialdemokratischen Partei PSOE durchgezogen werden sollen. Die ist wiederum der Erzfeind der PP und führt gerade, wie du auch schon gesagt hast, die Bundesregierung Spaniens an. Und für Díaz Ayuso war das ein Anlass zu sagen, auch für Madrid, die Ciudadanos sind kein verlässlicher Partner mehr. Und sie hat dann die Koalition aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen, eben mit der Begründung, dass sie einem ähnlichen Misstrauensvotum zuvorkommen wollte. Aber natürlich wollte sie auch vor allem die Kunst der Stunde nutzen. Die Umfragen für die PP waren nämlich sehr gut und haben zu Recht ein deutliches Stimmenwachstum vorausgesagt. Sie hat dabei vor allem von einer lockeren Corona-Politik profitiert, die zwar zu vielen Toten geführt hat, aber wirtschaftlich und sozial einige Verwerfungen abgefedert hat. Mhm. Und am Ende ist diese Taktik der Konservativen auch voll aufgegangen. Im Vergleich zur Wahl 2019 ist der linke Block von 64 Sitzen auf 58 geschrumpft und der rechte von 68 auf 78 angewachsen. Und Sowohl im rechten als auch im linken Lager gab es sehr starke Verschiebungen innerhalb der Blöcke. Die PP hat, wie gesagt, massiv gewonnen und die liberalen Ciudadanos, also ihren ehemaligen Koalitionspartner, praktisch aufgesaugt. Die sind auch gar nicht mehr im Parlament vertreten jetzt.
Mhm.
Und die sozialdemokratische PSOE als das Gegenstück zur PP im jahrzehntelangen spanischen Zwei-Parteien-System hat massiv verloren, während die weniger weit links stehende Podemos-Abspaltung Más Madrid gestärkt wurde und auch Podemos selber mit einem blauen Auge davongekommen ist. Insgesamt hat die PP ihre Hegemonie auf der Rechten deutlich ausbauen können und die Parteien der bundesweiten Regierungskoalition, nämlich PSOE und Podemos, haben jetzt einigen Grund zur Sorge.
Ja, vielen Dank für den ersten Überblick. Ich finde, das hilft, die Geschehnisse um einiges besser einzuordnen. Was ich mich jetzt noch frage, das klingt vielleicht doof, aber was ist jetzt alles so bemerkenswert an diesem Ergebnis? Also mein Eindruck war, dass für eine Kommunalwahl die internationalen Schlagzeilen ja doch recht groß waren und wir jetzt doch dazu eine Podcast-Folge anlässlich dessen machen, weil es einfach solche Wellen geschlagen hat.
Also zunächst einmal hat Díaz Ayuso ein sehr eigenwilliges Corona-Management oder auch eher vielleicht Nicht-Management vorgenommen. Also sämtliche Maßnahmen, was Social Distancing betrifft, waren sehr, sehr lasch. Zum Beispiel hat Madrid eine relativ späte Sperrstunde gehabt und auch Bars und Restaurants konnten eigentlich die ganze Pandemie über offen haben. Und sie hat auch auf alle Verschärfungen der gesundheitlichen Lage, also auf alle verschiedenen Wellen, die es da so gab, sehr spät und sehr schlecht reagiert. Und dieser sehr lasche Ansatz ist natürlich über die Grenzen Madrids auch interessant, vor allem auch, wie der dann eben bei einer Wahl ankommt. Und was auch noch ein sehr wesentlicher Punkt bei dieser Wahl, warum sie auf Interesse gestoßen ist, ist, dass diese Neuwahl den ehemaligen spanischen Vizeregierungschef Pablo Iglesias praktisch gezwungen hat, sein Regierungsamt niederzulegen.
Mhm.
Der ist nämlich Gründer und war bis zur Wahl auch, also bis zur vergangenen Wahl auch Chef von Podemos und hat sich nach den schlechten jüngsten Wahlergebnissen für Podemos, also auch schon vor Madrid, und auch eben nachdem Madrid in Podemos von einer Abspaltung geschwächt worden ist, dazu entschieden, selber nochmal zu kandidieren als Spitzenkandidat, anstatt eben sein Regierungsamt wahrzunehmen. Das Kalkül war da eben, dass sein Bekanntheitsgrad und die Zuspitzung der Wahl eben auf seine Person auch Podemos vor dem Aus in Madrid retten sollte, was natürlich für eine Regierungspartei katastrophal gewesen wäre, in der Hauptstadt rauszufliegen. Und am Schluss war es auch als dritter Grund, warum diese Wahl recht große Bedeutung gehabt hat, der Aufstieg der rechtsextremen Partei Vox in den letzten Jahren, der vielen enorme Sorge bereitet. Die ist auch im Wahlkampf immer wieder durch Provokationen aufgefallen und generell ist auch die außerparlamentarische extreme Rechte gerade im Aufwind. Vielleicht ein paar Beispiele. Im Wahlkampf gab es auch Morddrohungen an einige linke Politiker, darunter auch Pablo Iglesias selber. Ihm ist ein Brief mit 4 Patronen zugesendet worden und einer Todesdrohung. Die Spitzenkandidatin von Vox hat die Echtheit dieses Briefes im Live-TV angezweifelt, in einer Elefantenrunde im Fernsehen und das auch nicht zurückgenommen gegen Protest. Und es haben dann auch alle linken Kandidaten beschlossen, diese Runde zu verlassen.
Mhm.
Und Anfang 2021 war es auch so, dass das bundesweite Parlament einen Untersuchungsausschuss einberufen hat, der Verbindungen zwischen der extremen Rechten und dem Militär aufdecken sollte, wo natürlich PP und Vox dagegen gestimmt haben. Dieser Ausschuss kam, nachdem Chats von Soldaten geleakt worden sind, in denen zum Beispiel ein pensionierter General geschrieben hat, dass man 26 Millionen Spanier erschießen müsste.
Oha.
Das sind so Pi mal Daumen die Spanier, die er für links von der PP hält. Und er war auch mit 70 anderen pensionierten Militärs, also solchen, die quasi frei reden dürfen schon, Unterzeichner eines Briefes an den spanischen König, wonach die spanische Linksregierung aus PSOE und Podemos eine Gefahr für den nationalen Zusammenhalt sei. Also da drehen gerade relativ viele, relativ öffentlich, ziemlich freie.
Das wirkt doch so, als wäre einfach die politische Lage extrem angespannt gewesen im Vorfeld der Wahl, oder?
Genau, ja. Und auch, dass sich der Faschismus jetzt eben wieder offener gibt und die PP nicht nur, aber eben auch in Madrid offen mit den Rechtsextremen paktiert. Das hat diese Wahl eben auch in einer besonderen Bedeutung aufgeladen. Und Iglesias selber hat eben auch auf die Strategie gesetzt, diese Wahl als eine Wahl zwischen Demokratie und Faschismus auszugeben. Umgekehrt hat Díaz Ayuso auf den Slogan Kommunismus oder Freiheit gesetzt, Freiheit ist dabei das Madrider Modell und Kommunismus das Modell der Zentralregierung. Insofern war das letztlich dann auch noch eine Wahl über die spanische Zentralregierung selber, gegen die Madrid eben gerade auch in Corona-Fragen als Hort der Freiheit stilisiert worden ist.
Die amtierende Bürgermeisterin von Madrid und ihre PP, die sind ja regelrecht einen Corona-Wahlkampf gefahren. Also du hast es vorhin eh schon kurz angesprochen. In Madrid wurde eben ein sehr lascher Corona-Kurs gefahren und das Thema hat schließlich auch den Wahlkampf dominiert. Bei wem hat denn diese Positionierung funktioniert? Wen hat das abgeholt? Was meinst du, war ausschlaggebend für den Erfolg? War das dieser Corona-Kurs?
Also es ist sicher so, dass die PP eine für sie gute Konjunktur sehr gekonnt ausgenutzt hat. Also auf der einen Seite gibt es eben eine linke Zentralregierung, deren Corona-Management zwar streng ist und sicher weniger Leute getötet hat als die Corona-Politik der Madrider Regierung. Andererseits konnte halt die Zentralregierung nur wenig anbieten, um die sozialen Verwerfungen anzugehen und abzufedern, die die Corona-Krise in Spanien ausgelöst hat. Die PP dagegen in Madrid hat zumindest nicht die Wirtschaft zugemacht und damit den Leuten die Gelegenheit gegeben, sich zumindest zu den gleichen miesen Bedingungen am freien Markt zu verdingen wie vorher, anstatt überhaupt nicht gefragt zu sein. Das ist natürlich ein relativer Vorteil in dieser Situation. Und natürlich gibt es in Madrid wie überall eine enorme Pandemiemüdigkeit. Und es war sicher auch diese emotionale Ausnahmesituation, die Ayuso geholfen hat, über die menschenfeindliche Politik ihrer Regierung und Partei hinwegzutäuschen.
Ja, es ist schon spannend zu beobachten, dass eigentlich dieses, wie du es genannt hast, Corona-Nicht-Management ein großer Erfolgsfaktor für die PP letztlich geworden ist.
Genau, und eben ist auch der Wahlkampf sehr gut geführt worden, auch auf einer technischen Ebene, nämlich weit weg eigentlich von allen sachlichen Themen, was bei einer Partei wie der PP immer ein Vorteil ist. Es ist um Freiheit gegangen und um Faschismus und beides ist eigentlich nicht zur Wahl gestanden. Aber das mit der Freiheit haben die Leute offensichtlich für plausibler gehalten als das mit der faschistischen Bedrohung. Mhm. Und ich denke, es hat auch Podemos spüren müssen, dass die Leute jetzt nicht unbedingt so überzeugt waren von der Mission, den Faschismus zu verhindern, sondern dass sie sich eher gefragt haben, wie sie in dieser Corona-Krise leben und überleben sollen. Mhm. Und da hatte die Linke offenbar zu wenig anzubieten. Und schließlich kann auch die Kandidatur überhaupt von Pablo Iglesias einen unabsichtlichen gegenteiligen Mobilisierungseffekt gehabt haben, weil er enorm polarisiert und von der gesamten Rechten und einem großen Teil der Medienlandschaft im Grunde zu einer satanischen Gefahr für Land und Leute stilisiert wird. Und das eigentlich schon seit Jahren. Mhm. Das ehrt ihn natürlich sehr, aber bewegt natürlich auch Leute dazu, gerade gegen ihn zu wählen. Und ist natürlich dahingehend ein mobilisierender Faktor für die Rechte. Mhm. Was man dann vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass nicht nur die PP mit dem Covid-Thema profitieren konnte. Es gibt eine Rechtsausspaltung von Podemos namens Más Madrid, die auch eine Zeit lang die Bürgermeisterin von Madrid gestellt hat. Und deren Spitzenkandidatin für diese Wahl ist Ärztin und auch Aktivistin im Gesundheitsbereich. Und daher natürlich eine sehr glaubwürdige Stimme gegen Ayusos Versagen. Und Más Madrid ist nach dieser Wahl auch die stärkste linke Oppositionspartei und hat sozusagen den Gegenpol, wenn man so polarisiert auffassen will, den Gegenpol des Covid-Themas zwischen sozusagen Freiheit und Gesundheitsschutz recht erfolgreich besetzt in Richtung Gesundheitsschutz eben. Und sie sind auch, wie gesagt, eine gemäßigtere, mehr oder weniger linksgrüne Abspaltung von Podemos, sind deswegen natürlich auch harmloser fürs Establishment. Mhm. Und auch nicht so stark vorbelastet bei so komplizierten Themen wie eben der Performance der Bundesregierung oder der Unabhängigkeitsbewegung Katalonien zum Beispiel, wo sich die linke Regierung auch recht schwer tut. Also im Grunde ist das eine grundsolide Madrider Opposition, die dadurch auch eben für diese Wahl ihr Profil ausbauen konnte und schärfen konnte und dadurch auch eben ein gutes Ergebnis eingefahren hat.
Stichwort Bundesregierung. Mit dem Absturz der Sozialdemokratischen Partei ist ja die nationale Regierung Spaniens massiv abgestraft worden. Warum sind die eigentlich so abgerutscht? In welcher Position befindet sich die Koalition eigentlich jetzt gerade?
Also, dass die Sozialdemokratie gerade in Madrid so massiv abgestraft worden ist, hat wahrscheinlich den Hauptgrund, dass sie sich wahltaktisch einfach miserabel aufgestellt haben. Sie haben einen sehr langweiligen und mittigen Wahlkampf geführt, weil sie darauf spekuliert haben, bei den Stimmen der Ciudadanos mitzuschneiden, die eben jetzt aus dem Parlament geflogen sind und wo dann auch natürlich viel zu holen war. Das hat auch schon mal funktioniert für sie, zum Beispiel in Katalonien letzten Februar, wo sie auch wieder stärkste Kraft geworden sind. Aber in Madrid hat das eher nicht funktioniert und mit der Ausrichtung auf das Zentrum haben sie dann auch ihre Stammwählerschaft von sich entfremdet und ganz am Schluss dann auch noch einen wenig überzeugenden, verzweifelten Turn gemacht, wo sie dann doch wieder mehr in den Hochburgen aufgetreten sind und sich der antifaschistischen Linie von Iglesias angeschlossen haben, obwohl sie da eigentlich sich eine ganze Zeit lang gar nicht die Hände schmutzig machen wollten und quasi gesagt haben, ja, rechts und links irgendwie gleich schlimm, wir halten uns da raus. Mhm. Aber das hat es dann eben auch nicht mehr rausgerissen. Und natürlich diese falsche Taktik und diese lokalpolitische Situation, dieses Spezielle, ist nicht die ganze Wahrheit über das schlechte Abschneiden, weil die PP es schon auch sehr gekonnt gemacht hat, zwischen der Madrider Freiheit und der zentralstaatlichen Bevormundung eine Frontstellung aufzumachen. Das hat es der PSOE sicher auch schwer gemacht, als Sozialdemokraten. Und wie gesagt, das sind eben Dinge, mit denen zum Beispiel Mas Madrid nicht kämpfen musste. Und zum Schluss ist es auch einfach so, dass Madrid eben eine Stadt ist und eine Region ist, in der sozioökonomisch und wahlpolitisch die PP sehr stark verankert ist, eigentlich quasi hegemonial. Sie regieren ja, wie gesagt, auch schon seit 1995 dort. Und da ist es natürlich auch immer schwer anzukommen dagegen.
Und vor dem Hintergrund, was schätzt du, macht das jetzt mit der spanischen Koalition? Hat das dir jetzt irgendwie total ins Wanken gebracht? Oder war das absehbar für die? Oder?
Also ich glaube, für die Koalition ist das Ergebnis jetzt nicht unmittelbar bedrohlich und auch irgendwo zu einem gewissen Grad erwartbar, wenn noch der Abschluss der Sozialdemokratie vielleicht schon sehr drastisch war. Aber eine rechte Mehrheit in Madrid ist eben doch mehr die Regel als die Ausnahme. Also es ist dann nicht ganz leicht, klare bundespolitische Schlüsse zu ziehen. Der spanische Ministerpräsident und Chef der Sozialdemokraten, Pedro Sánchez, hat am Anfang der Kampagne recht viel mitgemacht, hat sich dann aber irgendwann mal zurückgezogen, nachdem die PP auch diese Front Bund gegen Stadt aufgezogen hat. Und ich glaube schon auch, weil er gesehen hat, dass das kein rasender Erfolg werden wird. Aber ich glaube, zwei Dinge kann man schon ableiten. Nämlich das eine ist, dass die Krise von Podemos nochmal deutlicher geworden ist. Sie haben zwar schon ihr völliges Verschwinden abwenden können in Madrid, aber nur mit maximalem Einsatz. Und für diesen Einsatz eigentlich mit einem recht enttäuschenden Ertrag. Immerhin ist dort ihr bekanntester und wichtigster Politiker angetreten und Podemos hat offensichtlich dieses Anti-Establishment-Momentum verloren, das es so stark gemacht hat ursprünglich. Und im Gegenteil hat es eigentlich die Rechte geschafft, einen Anti-Establishment-Kampf gegen sie zu führen. Mhm. Und ihre Regierungsbeteiligung auf Bundesebene ist jetzt zwar politisch keine absolute Katastrophe bis dato, aber eben doch auch nicht diese Revolution des politischen Systems, für die Podemos einmal gestanden sind. Und die sind jetzt eben der Juniorpartner in einer sozialdemokratischen Koalition und stützen eine der zwei großen Establishment-Parteien, gegen die sie eigentlich angetreten sind ursprünglich. Mhm. Und es ist auch so, dass diese Establishment-Partei, eben die Sozialdemokratie, jetzt eigentlich alle Stücke spielt, um die Geschäftsinteressen der spanischen Kapitalisten zu schützen. Und in manchen Bereichen hat es Podemos schon geschafft, dass es vielleicht etwas mehr Budget gibt, zum Beispiel fürs Gesundheitswesen. Aber bei sehr zentralen Vorhaben, wie zum Beispiel einem neuen Mietrecht, das sich Podemos auf die Fahnen geschrieben hat und das auch im Regierungsprogramm steht, da blockiert und verzögert die PSOE, was das Zeug hält. Und Podemos kann dann auch nicht viel mehr machen zurzeit, als zu sagen, die PSOE verstößt gegen das Regierungsprogramm. Mhm. Und das offenbart eine gewisse Machtlosigkeit auch, wo für Wähler dann auch irgendwo wenig plausibel ist, dass eine Stimme für Podemos viel ändern wird. Und natürlich ist die koalitionäre Zerstrittenheit und dieser Stillstand weder für die PSOE noch für Podemos irrsinnig vorteilhaft. Das riecht eben alles sehr nach alter Politik und das ist halt eigentlich das, wogegen Podemos steht. Mhm. Und der zweite Aspekt ist der, dass der rechte Block unter Führung der PP eine durchaus erstaunlich starke Strategie gegen die Zentralregierung gefunden hat. Ich habe ja einleitend gesagt, dass diese Neuwahl in Madrid begonnen hat, mit der versuchten Ausbotung der PP im Bundesstaat Murcia. Insofern hat diese Wahl nicht von vornherein bundespolitische Relevanz gehabt und war auch mit dem Chef der PP im Bund abgesprochen. Mhm. Und natürlich die Frage ist, ob sich diese Strategie halten kann, auch in Zeiten, wo die Corona-Krise nicht mehr akut ist und es wirtschaftlich aufwärts geht. Aber unmittelbar einmal geht der rechte Block natürlich mit einigem Momentum aus der Wahl heraus Und gerade von einer Linken, die wirklich das System herausfordert, ist gerade sehr, sehr wenig zu sehen. Auch wenn eben eine Formierung wie Más Madrid und ihr bundesweiter Ableger durchaus einige linksliberale und linke Stimmen sammeln kann. Aber innerlinks betrachtet ist das schon ein Rechtsruck, wenn Podemos gegenüber Más País und oder Más Madrid und der PSOE an Boden verliert, weil Podemos programmatisch sicher am radikalsten von diesen Kräften war.
Pablo Iglesias, der Vorsitzende der Linkspartei Podemos, der hat ja nach der Wahl gesagt, dass er sich aus der Politik komplett zurückziehen will. Anlässlich davon wird es sich, denke ich, anbieten, den Weg nochmal zu rekapitulieren, der überhaupt in dieser kriselnden Koalition gemündet hat. Also quasi ganz von Anfang an. Marcel, wie ist Podemos überhaupt entstanden? Das ist ja gar nicht so lange her.
Genau, also Podemos ist in gewisser Weise sowohl eine Reaktion auf das Momentum als auch auf die Krise der Platzbesetzungen von 2011, die damals in ganz Spanien stattgefunden haben. Und die sind jetzt auch ziemlich genau 10 Jahre her. Das war die sogenannte Bewegung des 15. Mai. Und die hat extrem viele Leute mobilisieren können für den Protest gegen das politische System Spaniens. Der Hintergrund war, dass Spanien damals sehr hart getroffen war von der Weltfinanzkrise und sich davon auch sicher noch bis heute noch nicht wirklich erholt hat. Und die Zentralregierung und auch die Regionalregierungen haben brutale Kürzungsprogramme gefahren. Und das in einer Zeit natürlich, wo immer mehr Leute auch ihren Job verloren haben. Und es gab neben diesen Platzbesetzungen konkret noch eine Reihe anderer sehr breiter Bewegungen. Zum Beispiel gegen Zwangsräumungen, gegen Kürzungen im Gesundheits- und Bildungswesen und noch einige Generalstreiks damals. Also da war generell einfach extrem viel los, gerade auf den Straßen. Und diese Proteste haben auch enorme Zustimmung in der Bevölkerung gehabt. Es war quasi hegemonial als Protestbewegung. Sie waren allerdings teilweise eher diffus und es ist ihnen eine recht grundlegende Ablehnung von Parteipolitik, institutioneller Politik insgesamt zugrunde gelegen. Ist auch dadurch begründbar, dass Spanien seit Jahrzehnten damals ein sehr stabiles Zwei-Parteien-System von PP und PSOE gehabt hat, die sich immer wieder mal abgewechselt haben, ohne dass es deswegen den Leuten viel besser oder schlechter gegangen wäre. Also das war das Ergebnis auch der Wende von 1978, also dieses Zwei-Parteien-System. Da ist Spaniens Demokratie geworden nach Jahrzehnten faschistischer Herrschaft. Und das war im Endeffekt eine Wende, die paktiert worden ist zwischen den faschistischen und Wirtschaftseliten auf der einen Seite und den Parteien, die mehr oder weniger die Arbeiterklasse vertreten haben, auf der anderen Seite. Mhm. Der Deal war sozusagen seitens der faschistischen Eliten, dass sie zusichern, eine friedliche Machtübergabe zuzulassen, aber nur um den Preis im Grunde, dass ihre Machtpositionen in Wirtschaft und Institutionen eigentlich nicht wirklich angefasst werden dürfen und dass auch die faschistische Diktatur nie wirklich aufgearbeitet wird. Dieses System ist eben als Ordnung von 1978 radikal abgelehnt worden und es durften zum Beispiel auch keine Politiker auf den Platzplätzungen reden und jede Form der Vereinnahmung war absolut tabu. Mhm. Allerdings sind dann eben auch diese Proteste abgeflaut und haben am Momentum verloren, teils auch unter brutaler Repression. Und dieses Abflauen der Proteste ist wahrscheinlich auch gerade aufgrund der Vielfalt, der Strukturlosigkeit und der Ablehnung der herkömmlichen politischen Formen irgendwo zwangsläufig gewesen. Einerseits war natürlich dieses Moment des Protests und der Ablehnung sicher auch sehr wichtig, dass man einmal sagt, die alten Mittel, Institutionen, Organisationen, die nützen uns überhaupt nichts, die machen unser Leben nicht besser. Also das war sicher ein sehr wichtiger Lerneffekt der Proteste. Aber daraus muss sich dann irgendwo auch die Frage zwangsläufig ergeben, was macht man eigentlich stattdessen? Also was ist die Alternative dazu? Mhm. Und auf Dauer ist diese Frage eben, wie man vom Protest zur Macht kommt, wirklich was zu verändern. Das ist die Frage, um die es dann im Anschluss an diese Bewegungen im Grunde ging. Und diese Frage haben sich die Leute von Podemos eben gestellt, oft auch gemeinsam mit den genannten Bewegungen, die natürlich auch wollten, dass sich grundsätzlich was ändert. Weil zum Beispiel kann natürlich eine Bewegung gegen Zwangsräumungen noch so viele Räumungen verhindern. Im Endeffekt muss es natürlich darum gehen, dass die Leute gar nicht erst aus ihrem Zuhause rausgeschmissen werden können, dass es sozialen Wohnbau gibt, dass die Spekulanten enteignet werden etc. Mhm. Also der Punkt war sozusagen, dass man vom Reagieren ins Handeln und ins Gestalten kommt und eben die Machtfrage offensiv stellt, anstatt die Machtverweigerung quasi vor sich herzutragen. Aber dass man die Machtfrage eben auf eine Art und Weise stellt, die sich von den enttäuschenden alten Parteien abhebt und einen grundlegenden Umbruch fordert. Und da haben sich dann eben einige Leute zu Herzen genommen, was eine PP-Politikerin den Platzbesitzern damals in grenzenloser Arroganz gesagt hat. Nämlich, wenn sie so unzufrieden sind, dann sollen sie halt zu den Wahlen antreten. Das hat der Podemos eben gemacht und Podemos ist aus einem recht kleinen Zirkel von Intellektuellen und Aktivisten entstanden, um ein politisches Manifest herum damals, das eine Art Linkspopulismus vertreten hat. Und dieses Manifest hatte den Titel Empörung in politische Veränderung verwandeln, was, glaube ich, das Programm ganz gut oder den Zweck von Podemos ganz gut auf den Punkt bringt. Und ein Teil dieses Zirkels war dann eben auch Pablo Iglesias. Der war auch schon vorher recht bekannt als politischer Kommentator über eine Online-Sendung, die er hatte. Aber es war einfach offensichtlich die richtige Idee zur richtigen Zeit, weil eben trotz sehr geringer Geldmittel und trotz des kleinen Kreises, der das erstmal gegründet hat, ist die Partei immer bekannter geworden und hat immer mehr Zuspruch gefunden. Und es hat auch bald sich eine große Nähe zu den Bewegungen entwickelt, die sehr prägend war für die ersten Jahre von Podemos. Nur als Beispiel die Bürgermeisterin von Barcelona, die ist in einem Bündnis mit Podemos an die Macht gekommen und die war ursprünglich die wohl bekannteste Vertreterin der Bewegung gegen Zwangsräumungen. Mhm. Und Podemos hat dann erstmals kandidiert zu einer Wahl bei den Europawahlen 2014 und da haben sie quasi aus dem Nichts knappe 8% erzielt, wie gesagt, ohne Geld, ohne groß Leute zu haben. Und um den damaligen Selbstanspruch vielleicht nochmal zu illustrieren, also auch das Erbe sozusagen der Platzbesetzungen, Pablo Iglesias hat damals auch verneint, dass Podemos eine Partei sei und hat gemeint, die stehen nicht nur im Parteienregister, weil sie sonst nicht hätten antreten können. Also da war immer noch diese Distanzierung vom Establishment, von etablierten Politik sehr, sehr stark.
Das heißt ja tatsächlich, der Ursprung von Podemos liegt in den sozialen Bewegungen. Aber als Pablo Iglesias damals das gesagt hat, also dass Podemos keine Partei sei, was war denn dann ursprünglich sein Plan, beziehungsweise der Plan der Leute um ihn? Also welches politische Projekt ist ihm denn damals vorgeschwebt? Und wie ist denn überhaupt Podemos als Partei letztlich entstanden, beziehungsweise als Wahlprojekt entstanden?
Also Podemos war ein Projekt mit einer ideologisch sehr klaren Linie, die sich an sogenannten populistischen Ideen orientiert hat. Und der Begriff Populismus kommt bei uns ja im Allgemeinen immer eher abwertend vor, quasi so in Richtung unseriös oder vielleicht sogar rechts. Mhm. Aber bei Podemos war damit eigentlich eine sehr spezifische politische Theorie gemeint, wonach man vereinfacht gesagt neue Identitäten schaffen muss, die für möglichst viele Menschen emotional zugänglich sind und möglichst viele Menschen unter einem gemeinsamen Ziel vereinen. Da geht es auch um eine gewisse Polarisierung. Ein Beispiel ist, dass etwa das Volk gegen die sogenannte Kaste in Stellung gebracht worden ist. Die Kaste war damals ein sehr griffiger Begriff für die Politiker der alten Parteien und Institutionen. Umgekehrt war dann halt das Volk in Abgrenzung dazu, die Gemeinschaft all jener, die genau dieses System der Kaste ablehnen, aus welchen Gründen dann auch immer genau. Podemos war inhaltlich und von den Akteuren her immer dezidiert links. Also die Gründer von Podemos waren im Grunde alle aus linken Parteien oder Bewegungen. Mhm. Aber ihre Arbeitshypothese war sozusagen, dass man nur wirklich dann was verändern kann, wenn man ein möglichst breites Publikum anspricht, das vielleicht mit linker Politik und Folklore und diesen klassischen Phrasen von Klassenkampf und so weiter nicht viel anfangen kann. Aber das sozusagen bauchgefühlsmäßig irgendwie inhaltlich linke Forderungen teilt und die man damit auch irgendwie dafür auch begeistern kann. Zum Beispiel eben Dinge wie die Ablehnung von Zwangsräumungen oder die Ablehnung von Bankenrettungen, während es Kürzungsprogramme für die Mehrheit gibt. Also es hat sich Podemos im Endeffekt dann nicht als linke, linksradikale Partei der Arbeiterklasse hingestellt, sondern sozusagen als Partei für alle anständigen, normalen Menschen. Das ist dann auch bis zu einem Ausmaß gegangen, das vielleicht hierzulande als eher grenzwertig auch wahrgenommen werden wird. Zum Beispiel hat die Iglesias 2014 gesagt, da ist er gefragt worden, was er in der spanischen Politik vermisst und hat gesagt, er vermisst Patriotismus. Und gemeint hat es in dem Sinn, die Rechte der Bürger zu verteidigen, egal wie sie denken und wie sie sich fühlen, sozusagen auch wieder diese Gemeinschaft von Menschen zu konstruieren über diesen Patriotismusbegriff, der irgendwie schon da ist und bei den Leuten bekannt ist. Mhm. Diese Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsame Interessen haben und gemeinsam ihre Rechte verteidigen. Also da ist sehr viel Radikales und sehr viel Schlaues Umdefinieren hat auch stattgefunden, um quasi den Alltagsverstand der Menschen an den anzuknüpfen und neue Mehrheiten zu bauen, die es vorher so nicht gegeben hat. Mhm. Und diese Ideen der breiten Bündnisse und der radikalen Offenheit, die waren dann auch in zweierlei Hinsicht für Podemos in der weiteren Entwicklung enorm wichtig. Erstens hat es Podemos eben geschafft, sehr viele Menschen wieder für Veränderung zu begeistern, gerade eben auch Nichtwähler und Politikverdrossene, und deren Vertrauen zu gewinnen. Zweitens war Podemos in seiner Anfangszeit auch sehr basisdemokratisch orientiert und hat teilweise wirklich auch riesige Versammlungen zusammengebracht und auch Programmatik zum Beispiel basisdemokratisch beschließen lassen. Und Podemos hat dann in den Jahren nach der Europawahl sehr viele erfolgreiche Wahlen geschlagen, in ganz Spanien und auch teilweise Regierungen gebildet dann. Da sind sie auch in sehr vielfältigen Bündnissen angetreten, je nach Region und Stadt auch ganz unterschiedlich. Und Ende 2015 waren dann die ersten bundesweiten Parlamentswahlen, die quasi dann sehr lang hergesehnt waren schon, zu denen Podemos angetreten ist. Und Podemos hat da gemeinsam mit verschiedenen Regionalkandidaturen, die irgendwie mit ihnen verbunden waren, nach Stimmen den dritten Platz ganz knapp hinter den Sozialdemokraten erreicht. Mhm. Also es hat Podemos auch schon damals eine Koalition mit den Sozialdemokraten angestrebt. Die hatten daran aber damals absolut kein Interesse. Und es ist dann 2016 auch zu einer Neuwahl gekommen, die schließlich die Konservativen mit absoluter Mehrheit gewonnen haben. Also hat sich dann die Frage einer Koalition mit der Sozialdemokratie erstmals erledigt gehabt. Und dafür aber hat sich Podemos eine ziemlich handfeste Führungskrise eingefangen, weil das Ziel der Neuwahl war für sie, die Sozialdemokratie zu überholen. Aber stattdessen haben sie nach Stimmen 1 Million Wählerinnen verloren im Vergleich zur Wahl davor. Und das hat dann auch zu einem Richtungsstreit geführt, eben, der beim zweiten großen Parteikongress 2017 ausgebrochen ist, zwischen Iñigo Errejón, das ist sozusagen der Chefideologe von Podemos von Anfang an, und Pablo Iglesias selber. Und im Kern ging es dann um die Frage, will man ein schärferes, auch linkeres Profil, oder bleibt man streng bei dieser populistischen Hypothese, dass man quasi über links und rechts steht und eine Politik ganz neuen Stils macht.
Also ist so eine klassische Debatte, die es in der Linken sehr oft gibt eigentlich. Wie ist das in dem Fall ausgegangen?
Also da hat sich zunächst Iglesias durchgesetzt, der eben der Ansicht war, dass Podemos ihre Position sehr verwässert haben. Aber der Streit hat sich damit eigentlich nicht wirklich beruhigt. Und dieser Kongress hat auch den Effekt gehabt, dass Podemos eigentlich erstmals wirklich sehr alt ausgesehen hat, weil dieser Führungsstreit durchaus intrigant geführt worden ist und auch sehr schmutzig und eigentlich kaum zu unterscheiden war von den Mustern der Altparteien. Da gab es dann auch einfach einige sehr ungute bürokratische Manöver, die man eher halt von den alten Parteien kennt, als von Podemos sich erwartet hätte. Und auch von der Basisdemokratie ist dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Es war dann vor allem auch so, dass Iglesias die Partei sehr auf sich zugespitzt hat. Und auch gegenüber den diversen Bündnispartnern hat man tendenziell eben einen Alleinstellungsanspruch durchsetzen wollen. Und genau, es hat dann auch nach dem Kongress die allgemeine Lage politisch in Spanien nicht unbedingt geholfen. Es ist dann zum Beispiel 2017 der Konflikt um die katalanische Unabhängigkeit voll aufgebrochen. Da hat sich die Linke insgesamt sehr schwer getan, eine klare Position zu finden, weil es halt auch unter ihren Wählern sehr umstritten war, wie man sich dazu positioniert. Und die rechtsextreme Vox-Partei hat im Gegenteil von diesem Konflikt sehr profitieren können. Die hat sich eben besonders deutlich gegen den Separatismus und für die Einheit Spaniens ausgesprochen. Und bei den Regionalwahlen in Andalusien Ende 2018 ist dann mit Vox erstmals seit der Einführung der Demokratie in Spanien auch eine rechtsextreme Partei ins Parlament eingezogen. Und es hat dort dann auch eben ein Bündnis aus PP, Ciudadanos und Vox mit der jahrzehntelangen Herrschaft der Sozialdemokraten in Andalusien Schluss gemacht. Und Podemos gleichzeitig hat bei dieser Wahl deutlich verloren. Mhm. Also es waren sehr schwierige Jahre für Podemos. Und am Ende dieser schwierigen Jahre ist dann die Spaltung auch endgültig geworden. Da hat sich eben Iñigo Errejón mit Más Madrid von Podemos abgespalten, um bei den Kommunalwahlen 2019 in Madrid seinen gemäßigteren Kurs zu verfolgen. Sie haben dann trotzdem die Bürgermeisterschaft verloren, wie auch in fast allen anderen Städten, wo sie 2015 gewonnen haben, also wo sie Podemos-Kandidaturen oder Podemos selber damals auch gewonnen haben. Da war dann nicht mehr viel übrig 2019. Das ist dann recht schnell gegangen. Und es ist eigentlich seitdem auch nicht mehr viel einfacher geworden oder besser geworden. Und Podemos hat eigentlich seitdem einen schleichenden Niedergang hinnehmen müssen. 2019 gab es dann wieder mal Neuwahlen auf Bundesebene. Und nach denen konnte sich wieder ein sehr geschwächtes Podemos und die Sozialdemokratie nicht einigen auf eine Koalition. Deswegen wurde im gleichen Jahr nochmal gewählt und da ist dann schließlich zur Koalition gekommen. In der Zwischenzeit ist es allerdings so, dass der Stimmenanteil von Podemos von über 20% bei der Wahl 2015 auf knappe 13% bei der Wahl 2019 gefallen ist.
Wie hat man denn dann den Schritt in die Regierung 2019 argumentiert? Beziehungsweise warum hat das Podemos dann überhaupt gemacht? Also ich kann mir vorstellen, dass es da auch Widerstände innerhalb von Podemos gegeben hat, oder?
Im Grunde wollte Podemos eigentlich von Anfang an in die Regierung. Mhm. Das war ja auch ihr erklärtes Ziel, dass sie nicht mehr einfach nur empört sein wollen, sondern wirklich was verändern. Ich glaube allerdings, der Moment, wo gesickert ist, dass das mit dieser Veränderung übers Regieren sehr, sehr schwierig werden könnte, war bei den bundesweiten Wahlen 2016, nachdem man eben 2015 bei den Wahlen keine Einigung mit den Sozialdemokraten erreichen konnte. Da ist man dann, wie gesagt, dann ziemlich fix davon ausgegangen, die Sozialdemokraten zu überholen. Und das ist dann eben nicht passiert. Und ich sage mal so, aus heutiger Sicht ist das kaum mehr vorstellbar, obwohl die Sozialdemokratie jetzt auch in Madrid so schlecht abgeschnitten ist. Aber damals war teilweise sogar die Rede davon, dass die spanische Sozialdemokratie überhaupt den Weg der griechischen gehen wird und völlig verschwinden würde, beziehungsweise von der linken Konkurrenz, also eben Podemos, aufgesaugt werden würde. Und das war natürlich auch ein bisschen die Hoffnung von Podemos, dass man halt sozusagen die Sozialdemokratie ablösen kann und darüber halt dann als Stärkster in führender Rolle regieren kann. Und natürlich ist Regieren in führender Rolle mit einer dezimierten Sozialdemokratie als Partner vielleicht etwas ganz anderes als Regieren als Juniorpartner in einer erstarkten Sozialdemokratie. Und ersteres war halt das hochgesteckte Ziel. Und eine Zeit lang ist Podemos ja auch wirklich von Erfolg zu Erfolg gerannt. Nur für diesen einen Erfolg hat es eben nicht gereicht, dass man stärkste linke Kraft auf Bundesebene wird. Und das hat alles dann erheblich verkompliziert, weil das Momentum 2019 eben schon ein sehr, sehr anderes war. Und Podemos hat sich auch nicht unbedingt von Anfang an billig verkauft und es hat auch nicht 4 Wahlen in unter 4 Jahren gegeben, die ja oft auch daran lagen, dass man sich nicht einig geworden ist. Das war eben, wie gesagt, auch einer der großen Streitpunkte unter Errejón und Iglesias, wie kompromissbereit und regierungsorientiert man sich gibt. Und die PSOE hat auch nicht unbedingt Lust auf so eine Koalition gehabt. Deswegen hat sie auch eben 2019 Neuwahlen ausgerufen. Erst als sie dann dort eben nicht wie erhofft Zugewinne, sondern im Gegenteil Verluste eingefahren haben, haben beide Parteien gemerkt, dass sie jetzt wirklich einmal eine Regierung bilden müssen, weil man sie dann offensichtlich nicht dankt, wenn man dauernd neu wählen muss. Und so ist dieses ungemütliche Bündnis entstanden, das auch eben in einigen Punkten ein recht ambitioniertes Programm hat, das aber bisher eigentlich noch zum allergrößten Teil seiner Umsetzung wartet, wo natürlich Corona auch nicht unbedingt positiv sich ausgewirkt hat oder besonders hilfreich war. Ja. Und ich denke, darauf beläuft sich auch dann die Frage, ob es internen Widerstand gab. Die Antwort ist nicht wirklich. Erstens ist Podemos recht schnell zur Funktionärspartei degeneriert, ohne schlagkräftigen lokalen Aufbau. Und die Leute, die basisdemokratisch eingebunden worden sind, haben in der Partei eigentlich nie eine institutionalisierte Rolle gespielt. Zweitens ist es eben eigentlich von vornherein bei Podemos nie um das Ob, sondern um das Wie des Regierens gegangen. Mhm. Und die interne Kritik ist ja oft eigentlich eher in die Richtung gegangen, dass man es falsch gefunden hat, nicht zu regieren. Mhm. Und viele Linke haben eigentlich auch schon vorher die Partei verlassen. Und es gab dann mit Teresa Rodriguez, einer Podemos-Politikerin der ersten Stunde, eigentlich eine wirklich prominente Kritikerin der Koalition. Die kommt aus einer linksradikalen Gruppierung und hat ihre Machtbasis in Andalusien. Und sie hat Anfang 2020 bekannt gegeben, die Partei zu verlassen, nachdem sie auch von Pablo Iglesias eigentlich recht herzlich öffentlich darum gebeten worden ist, das zu tun. Und in ihrer Kritik hat sie auch selber gesagt, dass ihr bewusst ist, dass sie mit ihrer Kritik an der Koalition in einer absoluten Minderheit ist. Sie hat halt aber auch festgehalten, dass das kein Wunder ist, dass sie in so einer Minderheit ist und dass man halt auch von Seiten der Parteiführung die Basis praktisch ein Jahr lang oder länger darauf gedrillt hat, dass man endlich in die Regierung will.
Trotz den aktuellen Misserfolgen, die sich vielleicht schon in den letzten Jahren angedeutet haben, wie du dargelegt hast, war ja Podemos für die Linke in Europa lange ein Lichtblick. Da stellt sich, finde ich, abschließend natürlich die Frage, wie können wir auf diese Erfolge, auf die wir auch ja so lange geblickt haben und uns versuchen, daran vielleicht auch zu orientieren, wie können wir auf diese Erfolge von Podemos aufbauen, ohne die gleichen Fehler zu machen? Also welche Erkenntnisse können wir denn als Linke da mitnehmen? Und was können wir auch aus den Niederlagen lernen?
Also es ist natürlich ein bisschen gemein und irreführend gewesen jetzt hier von mir, dass ich die Geschichte von Podemos anhand seiner tiefen Krise und seines Niedergangs quasi von hinten aufzäume. weil da auch ein bisschen untergeht, mit welcher Kraft eigentlich und mit welcher Stärke Podemos auf die politische Bühne getreten ist damals. Und ich habe auch eine gewisse isolierte Innensicht auf die Probleme von Podemos geworfen, also eigentlich vor allem dorthin geschaut, wo die Probleme hausgemacht waren. Und das unterschlägt natürlich völlig auch den massiven Widerstand, den Unternehmer, Reiche und eben die Kaste der alten Politiker geleistet haben. Mhm. Da hat es eben in den besten Zeiten von Podemos auch in Anschluss an die Platzbewegungen geheißen, also an die Platzbesetzungen geheißen, die Angst hat die Seiten gewechselt. Und das haben die damals auch gespürt. Mhm. Also die Kapitale und die alten Politiker quasi. Und auch jetzt tut die PSOE eben als Koalitionspartner ihr Möglichstes, um die Ängste des Kapitals abzuwenden, dass Podemos irgendwas Substanzielles in der Regierung durchbringen wird, zum Beispiel das neue Mietrecht. Und Pablo Iglesias ist eben neben seinen eigenen Fehlern, die sicher auch zahlreich waren, in einer jahrelangen Hetzjagd wirklich auch als Person fertig gemacht worden. Also ist ja auch ein Grund für seinen Rückzug, ein erklärter Grund, wo er quasi gesagt hat, er ist mittlerweile eher eine Belastung als ein Nutzen für die Bewegung, weil er einfach so verteufelt worden ist. Und ganz sicher war es auch für ihn persönlich eine enorme Belastung. Ich habe eben auch schon vorher die Morddrohungen erwähnt. Mhm. Also da hat man wirklich wirklich alle Register gezogen in diesem Kampf gegen den Aufstieg von Podemos quasi. Und gleichzeitig war aber Podemos, anders als man jetzt vielleicht meinen könnte bei diesem Widerstand, zu keinem Zeitpunkt eine Partei, von der man jetzt ernsthaft erwarten hätte können, dass die soziale Revolution macht. Die wollten im Endeffekt eben regieren. Und zwar ein vergleichsweise radikales, aber am Ende halt doch sozialdemokratisches Programm durchziehen. Und was das, glaube ich, gezeigt hat, dieser ganze Widerstand, der da entgegengekommen ist, ist, dass unter den gegebenen Bedingungen nicht mal das wirklich möglich ist. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Podemos hat nach dem Abflauen der Platzbesetzungen eben offensiv die Macht freigestellt und gesagt, ohne dass wir gewinnen, sind unsere schönen Überzeugungen und Forderungen eigentlich alle wertlos. Daher kam dann auch die Abkehr von alten linken Traditionen. Und ich glaube, dass dieser Geist und dieses Selbstbewusstsein sicher sehr wertvoll für die Linke waren. Dass man einfach mal sagt, es geht auch um die Macht und es geht auch darum, wirklich zu siegen und es geht nicht nur darum, eine kritische Minderheit zu sein. Ich glaube aber, dass bei Podemos immer schon das Missverständnis auch angelegt war, dass Regieren bedeutet, Macht zu haben. Und das ist einfach nicht gleichbedeutend. Man hat das gesehen bei der Syriza-Regierung in Griechenland, wie enorm schwierig es ist, über den Regierungsweg Veränderungen herbeizuführen, auch dann, wenn man große Mehrheiten hat und vielleicht die Regierung auch anführt. Und auch Spanien ist natürlich nicht Griechenland. Spanien hat für die EU viel größere wirtschaftliche Bedeutung auch und hat damit auch theoretisch mehr Spielraum natürlich. Man kann da jetzt nicht so einfach drüber fahren wie bei Griechenland. Aber trotzdem hat auch Spanien mit einem sehr engen finanziellen Korsett zu kämpfen, das ihm einerseits von der EU aufgezwungen wird oder angelegt ist, andererseits auch von den hauseigenen Kapitalen, die natürlich jede positive Veränderung bekämpfen und zum Beispiel dann auch mit Abwanderung ins Ausland drohen. Hm. Das zeigt halt auch nochmal deutlich, dass der bürgerliche Staat kein Werkzeug ist, das Linke einfach nehmen können, um damit linke Sachen zu machen. Und man kann Podemos jetzt nicht vorwerfen, dass sie in 5 Jahren es nicht geschafft haben, den bürgerlichen Staat durch einen fortschrittlicheren, wirklich demokratischen zu ersetzen. Hm. Aber man kann ihnen wahrscheinlich schon vorwerfen, dass sie unterschätzt haben, wie schwierig linke Veränderung in diesem Staat ist und dass sie deshalb vielleicht auch von vornherein unrealistische Hoffnungen in die Regierungsbeteiligung gesetzt haben. Ich denke, was Podemos letztlich zeigt, ist, dass linke Veränderung sehr, sehr harte Arbeit ist und neben dem bloßen Momentum auch starke organisatorische Verankerung in der ganzen Gesellschaft braucht. Und das hatte Podemos am Anfang ein Stück weit, als sie eng in den Bewegungen zusammengearbeitet haben, aber sie haben halt nicht gewusst, wie sie das ausbauen. Und Podemos war zu weiten Teilen doch immer ein Medienphänomen und darin waren sie extrem professionell. Das ist auch was, wo man sicher vieles mitnehmen kann, weil so einen Einschlag machen in der Medienlandschaft, die einem feindlichen übersteht, ist enorm schwierig, wie glaube ich auch jeder österreichische Linke weiß.
Voll, ja.
Aber für wirkliche Veränderungen genügt das eben auch nicht. Und insofern hat Podemos eine Bresche geschlagen, natürlich in dieses Zwei-Parteien-System, in dieses althergebrachte. Aber jetzt gibt es eben ein Mehrparteiensystem, das im Grunde viele derselben Probleme und Begrenzungen hat wie das alte. Und Podemos ist jetzt quasi einfach der linke Flügel dieses Systems geworden. Das ist jetzt nicht nichts. Sie können natürlich linken Druck ausüben und die Sozialdemokratie ein bisschen nach links bringen. Aber es ist sicher unter den Erwartungen, die man sich gesetzt hat ursprünglich. Und wie nachhaltig auch diese Entwicklung sein wird, wird sich auch weisen. Die Verzweiflungstat in Madrid zum Beispiel auf eine antifaschistische Mobilisierung zu setzen, war jedenfalls gar kein gutes Zeichen. Weil was Iglesias damit im Endeffekt gemacht hat, ist, er hat sich als Verteidiger der gegenwärtigen Ordnung gegen die vermeintliche faschistische Bedrohung stilisiert. Also im Grunde genau das Gegenteil von dem Versprechen, mit dem Podemos angetreten ist, nämlich das alte System aufzubrechen, statt es jetzt zu verteidigen. Hm. Das ist ein gewisses Eingeständnis von Ohnmacht und hat auch politisch wenig gebracht, wie man gesehen hat. Insofern kann man von Pablo Iglesias in dem Fall im Negativen lernen und von Díaz Ayuso, von der PP, im Positiven muss man fast sagen, im Endeffekt erreicht man Wählerinnen übers Anknüpfen materieller Interessen. Und dass man diese organisiert, das muss die Aufgabe einer linken Partei sein. Mhm. Und es ist nicht so, dass der Kampf um demokratische Rechte oder gegen autoritäre Entwicklungen oder auch gegen den Faschismus jetzt unbedeutend ist oder niemanden ansprechen kann. Aber die Verknüpfung, die Podemos früher hingekriegt hat, dass man nämlich die politischen Fehlentwicklungen und das Erbe des Faschismus mit den wirtschaftlichen Machtstrukturen verbindet, die vorherrschen, dass man sozusagen sagt, das sind zwei Seiten einer Medaille. Diese Verknüpfung ist mit der Zeit offensichtlich verloren gegangen und ohne, dass man eben die Menschen für ihre materiellen und politischen Interessen organisiert, und zwar gegen das Establishment in Politik und Wirtschaft, wird einfach im Endeffekt jeder berauschende Wahlerfolg recht bald an seine Grenzen stoßen.
Marcel, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke für deine ausführlichen Einschätzungen zur Wahl und danke für deine Analyse von Podemos, von der wir uns, finde ich, auch als Linke in Österreich sehr, sehr viel mitnehmen können. Dankeschön für deine Zeit.
Sehr gerne.
Das war auch schon unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt wie immer am Sonntag um 12 Uhr und kann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Wenn ihr nicht nur spannenden Diskussionen lauschen, sondern auch selbst mitdiskutieren wollt, diesen Sommer organisieren Junge Linke wieder die größte linke Bildungsveranstaltung Österreichs, die Junge Linke Summer School. Und ihr könnt euch ab jetzt online anmelden. Ob über Rassismus als Machtfrage am Attersee diskutieren, bei einer Wanderung im Zillertal mehr über Antisemitismus im Alpenland erfahren oder dich in Wien mit Abschiebungen, Asylrecht und Aktionismus beschäftigen. Du kannst jetzt aus über 30 verschiedenen Seminaren auswählen. Die finden jedes Wochenende von Schulschluss bis zum Volksstimmefest im September statt und du kannst dir einfach deinen Sommer zusammenbasteln, wie du möchtest. Einfach auf www.jungelinke.at gehen und dich jetzt für unsere Summer School anmelden. Bis zum nächsten Mal.